Du suchst eine Karriere mit Zukunft. Als Ingenieurin im Bau- oder Elektrowesen bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahn.com/ing-karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wieder die Serie Hashtag in 10 Jahren. Da haben wir interessante Themen, die wir zusammen mit Gästen aus dem Technologiezentrum besprechen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema zivile Sicherheit. Flutkatastrophen, Cyberangriffe, hybride Bedrohungen. Gefühlt sind wir seit geraumer Zeit umgeben von Risiken und Gefahren. Aber Maßnahmen zur zivilen Sicherheit hat es schon immer gegeben. Wie diese heute aussehen, welche Technologien greifen und auch was jede und jeder Einzelne selbst tun kann, das besprechen wir heute mit Jörg Overbeck. Er ist promovierter Physiker und arbeitet seit über 15 Jahren für die VDI Technologiezentrum GmbH. Und nach Stationen in der Photonik und in der Industrie leitet er heute den Teilbereich zivile Sicherheitsforschung der VDI TZ GmbH. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, vielen Dank.
Ja, wir freuen uns, dass du bei uns bist und wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Ja, direkt mal zu Beginn, um die Begrifflichkeit zivile Sicherheit zu klären, hast du da mal schöne Beispiele für uns?
Ja, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich habe mir natürlich im Vorfeld schon mal ein paar Gedanken gemacht, weil das Thema zivile Sicherheit ist natürlich so omnipräsent, dass man es eigentlich im Idealfall natürlich gar nicht wahrnimmt. Das beginnt beim Thema Schutz und Rettung von Menschen. Wir haben das Thema Hochwasser noch gut im Kopf, gerade hier in NRW. Da gibt es natürlich ganz besondere Herausforderungen, Menschen aus solchen Notlagen dann auch herauszuholen. Das gilt für so etwas wie im Ahrtal, das gilt aber auch beispielsweise auch auf hoher See. Wer schon mal bei Wellengang am Schiff war, weiß, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, der da über Bord gegangen ist. Der kann auch nur wenige Meter vom Schiff entfernt sein. Das sind so Situationen, da sind wir doch alle sehr froh, wenn es Lösungen gibt und wenn uns dort jemand aus so einer Situation auch herausholen kann. Aber das Thema ist extrem breit. Ein anderer großer Punkt ist das Thema Kriminalität, Schutz vor Kriminalität. Dort gibt es ja ein relativ großes Betätigungsfeld im Bereich beispielsweise der KI, das berühmte Thema künstliche Intelligenz, das uns helfen kann, Informationen, die teilweise sehr, sehr vielfältig vorliegen, besser zu verarbeiten und so schneller eben auch zu erkennen, wo eine Bedrohung entsteht oder wo auch beispielsweise, wenn wir an das Schlagwort Kinderpornografie denken, wo wir Unterstützung brauchen, sehr, sehr große Datenmengen, sehr, sehr große Videomengen eben auch zu analysieren, zu clustern, damit nicht Menschen, die sich das alles anschauen müssen, dort auch entsprechend belastet werden. Mhm. Dort ist es immer gut, sich auch technische Lösungen zu holen.
Ja.
Gut, und zu guter Letzt, als um das Spektrum vielleicht mal so ganz breit aufzuspannen, ein Thema, was wir jetzt auch immer wieder in den Medien haben, sind diese ominösen hybriden Bedrohungen. Also etwas, was an uns herantritt, letztendlich von überall aus der Welt möglicherweise. Angriffe auf sogenannte cyberphysische Systeme, also Komponenten beispielsweise kritischer Infrastrukturen wie unserer Stromversorgung, unserer Gasversorgung, Wasserversorgung, die eben über das Netz angreifbar sind, die dann eben zu Ausfällen getrieben werden können, sabotiert werden können oder auch im industriellen Kontext, wo es einfach um Spionage beispielsweise geht. Das sind so Themen, die uns im Bereich der zivilen Sicherheit betreffen. Und last but not least, dieses ganze Thema Desinformation, was auch Teil von hybriden Bedrohungen ist. Wir erinnern uns ja noch gut an die Diskussion um die amerikanische Wahl, Präsidentenwahl, wo es eben russische Einflussnahme ja, potenziell gab oder wahrscheinlich auch sehr, sehr real gab. Das ist so das ganze Spektrum, was die zivile Sicherheit umfasst. Im Idealfall merkt man davon wenig, aber es muss trotzdem einiges getan werden.
Ja, das ist ein relativ echt breites Spektrum, glaubt man eigentlich gar nicht. Jörg, vor einem Jahr um diese Zeit hast du gerade auch schon selber angesprochen, hatten wir die große Flutkatastrophe im Ahrtal, in NRW und in Rheinland-Pfalz. Was gibt's da eigentlich für Konzepte und welche technischen Geräte oder technische Unterstützung und Ausrüstung sind für solche Szenarien eigentlich vorgesehen, um mal wirklich so einen realen Fall anzusprechen?
Ja, das allererste, was man in so einer Situation natürlich braucht, ist ein Bild der Lage. ein sogenanntes Lagebild. Man muss sich einen Überblick verschaffen, man muss wissen, wo sind Menschen, die gerettet werden müssen, wo entwickeln sich vielleicht neue Bedrohungen, neue Gefahren. Da gab es tatsächlich bei dieser Flutkatastrophe auch erste Ansätze, Neues auszuprobieren, gemeinsame Lagebilder zu erstellen, beispielsweise eine Drohne, die Bilder aufnimmt und so die Situation für die Einsatzkräfte eben besser fassbar macht. Wünschenswert ist es natürlich hier, möglichst viele verfügbare Informationen auch in diese Lagebilder hineinzubekommen und eben wirklich nicht nur ein Lagebild, ich sag mal jetzt platt der Feuerwehr, ein Lagebild der Polizei und ein Lagebild anderer Hilfsorganisationen zum Beispiel zu haben, sondern wirklich das zusammenzuführen und so auch kooperative Lösungsansätze dort realisieren zu können. Mhm.
Ist das denn so, dass diese ganzen verschiedenen Teile, also wie THW, Feuerwehr, Polizei, was du da gerade, arbeiten die schon so zusammen, wie sie zusammenarbeiten sollten? In solchen Fällen? Gemeine Frage, ja, ich weiß.
Gemeine Frage und kann man natürlich so pauschal auch nicht beantworten. Es kommt am Ende immer auf die lokale Situation drauf an und am Ende auch immer vor Ort auf die Menschen, die dort agieren. Aber strukturell gibt es da natürlich durchaus noch Handlungsbedarf, um das auch systematischer zusammenzuführen. Also wie gesagt, gestartet bei den gemeinsamen Lagebildern, in die unterschiedliche Informationen einfließen. Und die dann eben auch ein gemeinsames Agieren vor Ort ermöglichen. Aber damit hier nicht der Eindruck entsteht, es wäre noch völlig, also die würden überhaupt nicht in irgendeiner Weise abgestimmt agieren, das ist natürlich nicht so.
Ja, nur, gut, das meinte ich auch nicht, aber ja. Man hat ja danach im Nachhinein und bis heute ja auch immer gelesen, dass dann noch Luft nach oben ist, ne? Und zwar nicht nur bei den Einsatzkräften, sondern auch darüber, ja, bei den Leuten, die Verantwortung tragen.
Natürlich.
Klar.
Ja, so ein bisschen Anschlussfrage, die greift jetzt auch zu dem, was wir jetzt vorher schon besprochen haben. Ja, was für Learnings kann man daraus ziehen? Ne? Es war ja auch immer sehr in der Kritik, dass man jetzt eigentlich denkt, so gut, wenn jetzt nochmal sowas passiert, stehen wir dann eigentlich wieder genauso da oder gibt es wirklich konkrete Learnings? Also Cell Broadcast wäre da ja auch so ein Stichwort. Ne? Also was kann man wirklich irgendwie jetzt ja vielleicht ein bisschen schneller umsetzen? Was kommt perspektivisch?
Genau. Das erste ist natürlich eben, genau, Cell Broadcasting, wirksam warnen. Mhm. Das war ja auch immer wieder in den Medien eine der Kritiken, dass man zum einen technisch warnen muss, die Sirenen müssen funktionieren, die Menschen müssen wissen, was sie mit der Warnung anfangen. Mhm. Wenn die Warnungen vielleicht zu abstrakt sind, also die Meteorologen warnen vor viel Regen, naja gut, was betrifft mich das? Ne? Ich habe das vielleicht schon häufig gehört, diese berühmten Warnungen, da kommen Unwetter, die sind aber sehr lokal, die sind vielleicht im Nachbarort sehr schlimm und bei mir vor der Haustür gar nicht. Da muss man dann eben auch, wenn die entsprechende Auswirkung konkret da ist und sichtbar ist vor Ort, wirksam warnen. Das ist eben das Zentrale. Das beinhaltet das Technische, aber auch das Trainieren der Menschen, die dann damit umgehen können mit der Warnung und wissen, was zu tun ist. Da haben wir vielleicht auch einfach in Deutschland glücklicherweise eine Situation, dass wir relativ wenige existenzielle Bedrohungen haben. Wir leben nicht in einer Erdbebenregion, wie beispielsweise in Japan, wo in jedem Hotel eine Taschenlampe hängt und in jedem Hotel natürlich ganz klar der Fluchtplan ist. Und dort übt man das natürlich auch regelmäßig. Da geht es uns glücklicherweise gut. Mhm. Also das Erste, wirksam warnen. Das Zweite ist, dass man dann eben auch diese Strukturen braucht, die so einer Belastung auch standhalten. Also das berühmte Schlagwort Resilienz der Strukturen steigern, Resilienz der Bevölkerung steigern, dass solche Strukturen dann auch funktionieren, wenn beispielsweise die Kommunikation zusammenbricht. Das ist eine große Herausforderung, damit man dann auch wirklich noch auch zwischen den verschiedenen beteiligten Organisationen kommunizieren kann und auch zwischen den Verwaltungsstrukturen beispielsweise kommunizieren kann. Da ist Handlungsbedarf, da besteht Handlungsbedarf, da braucht man Lösungen, die das ermöglichen. Was wir dann auch erlebt haben, glücklicherweise erlebt haben, viele, viele Menschen, die helfen wollten, die vor Ort waren und mit anpacken wollten, die man dann eben koordinieren muss, damit sie auch eben nicht nur den anderen Einsatzkräften im Wege stehen, sondern auch wirklich da anpacken können, wo es eben drauf ankommt. Das ist nach einer gewissen Anlaufphase ja auch sehr gut passiert. Da gab es dann ja auch teilweise auch eben private Initiativen, die dann dafür gesorgt haben, dass es irgendwo abseits Parkplätze gab und dann Shuttle in die Gebiete, wo geholfen werden musste. Aber hier ist auch denkbar, dass man da vielleicht Strukturen aufbaut über Apps oder Ähnliches, die dann auch in Zukunft das noch besser ermöglichen und schneller ermöglichen, diese spontanen Helfenden eben auch zu organisieren. Und zu guter Letzt ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja eingangs auch schon das Thema Fake News und Desinformation angesprochen haben, auch in solchen Situationen muss der Staat, muss die öffentliche Verwaltung eine gewisse Informationshoheit bewahren, damit nicht vor Ort die Leute verunsichert werden, mit falschen Informationen versorgt werden und vielleicht der Eindruck entsteht, sie werden alleine gelassen, sie fühlen sich dann wirklich alleine gelassen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man schnell aus dem Kopf verliert, weil es erstmal darum geht, Menschenleben zu retten. Natürlich Menschen aus dem Wasser zu holen, aber in den Tagen danach werden solche Situationen eben auch durchaus, das haben wir erlebt, genutzt, um ja, gewisse Destabilisierungen beispielsweise dort durch Desinformation voranzutreiben.
Ja. Stichwort hybride Bedrohung. Okay, wir haben jetzt was von dir gehört zu dem Thema Naturereignisse, die uns wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren in einer etwas höheren Frequenz immer wieder mal ereilen werden. Aber jetzt gibt es natürlich dieses Thema, was du auch, oder die Themen, die du angesprochen hast, Cyberangriffe, Fake News, also die hybriden Bedrohungen. Mit was haben wir es da eigentlich im Moment am häufigsten zu tun? Hat das was auch mit Entwicklungen auf der Welt zu tun? Ändern sich da die Dinge oder werden diese hybriden Bedrohungen immer stärker?
Also wir haben zurzeit laut einer Bitkom-Studie jährlich so ungefähr einen Schaden von 200 Milliarden Euro allein durch Angriffe auf cyberphysische Systeme. Also dieses ganz klassische dieser ganz klassische Angriff Ransomware, die beispielsweise eingesetzt wird, um Daten zu verschlüsseln, Erpressungsvorgänge dann zu ermöglichen. Oder eben die Sabotage von irgendwelchen Produktionseinrichtungen, die Sabotage von kritischen Infrastrukturen. Das ist etwas, was tatsächlich schon länger auch läuft, was zurzeit durchaus auch noch eine Intensivierung erfährt. Diese typischen Cyberangriffe, Angriffe auf cyberphysische Systeme sind ja fast schon etwas, das wir seit längerem kennen, was natürlich auch mit der zunehmenden Vernetzung einhergeht, was in dem Falle eher das neuere Phänomen ist, ist eben auch dieses ganze Thema Desinformation, die Einflussnahme auf demokratische Gesellschaften. Das erleben wir gerade wieder verschärft, auch in diesem, ich muss jetzt mal überlegen, was das geeignete Wort ist, aber der Informationsaustausch oder die Informationsbereitstellung rund um den Konflikt in der Ukraine, das ist natürlich auch so ein Thema, wo unterschiedlichste Akteure weltweit versuchen, eine bestimmte Position zu vertreten und auch zu verbreiten. Und das sind natürlich Themen, die uns gerade auch sehr beschäftigen, weil es eben jeden Einzelnen angreift ist das falsche Wort, aber jeden Einzelnen Zugang zu jedem Einzelnen findet. Wenn wir auf diese Angriffe auf cyberphysische Systeme, kritische Infrastrukturen, Unternehmen schauen, dann ist das erstmal ein zentraler Akteur, das jeweilige Unternehmen, der jeweilige Betreiber kritischer Infrastrukturen, der dort Schutzmaßnahmen auflegen muss. Wenn wir aber jetzt jeden Einzelnen von uns davor schützen müssen oder in die Lage versetzen müssen, damit umzugehen, nämlich mit Desinformationen umzugehen, die beispielsweise aus Social Media kommen, dann ist das eine sehr viel größere Aufgabe, weil sie erfordert, dass wir die einzelnen Menschen mitnehmen, abholen und in die Lage versetzen, das zu erkennen, was dort an Fehlinformationen kommt und eben auch die Propaganda als solche wahrzunehmen und dann auch ganz bewusst zu entscheiden, will ich das so glauben oder will ich das vielleicht hinterfragen und mir auch nochmal eine andere Information holen. Ja.
Also welche Schutzmaßnahmen kann man denn da nennen? Also das ist natürlich auch viel Bildungsthema einfach, ne, Schule und so weiter. Kann man da noch irgendwas anderes nennen, wo man jetzt sagen kann, so kann ich mich auch ein bisschen vor diesen falschen Informationen schützen oder erkenne die vielleicht dann auch schneller?
Also es gibt natürlich die eine Möglichkeit, diese Maßnahmen, diese Informationen irgendwie zu markieren. Das ist ja, das erleben wir in den Social-Media-Kanälen, dass das Twitter beispielsweise dann entsprechend eine Information markiert und so darauf aufmerksam macht. Das ist eben möglicherweise nicht ganz die Wahrheit. Das ist aber immer dann auch natürlich das liegt in Händen privater Akteure, die dann eben diese Verantwortung wahrnehmen oder eben nicht wahrnehmen. Staatliche Zensur ist natürlich nicht die Lösung. Aber man kann unter Umständen oder muss unter Umständen darauf schauen, wie man entsprechende aufklärende Narrative, es gibt auch dieses berühmte Wort der Gegennarrative, eben auch verbreitet. Dazu muss man natürlich auch schauen, dass man die Zugänge zu den Menschen behält, dass man Kommunikationskanäle nutzen kann, die auch gehört, gelesen werden. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz frisch im Kopf, aber ich glaube, wir haben viele Menschen verloren, die sich eben nicht mehr über klassischen Journalismus informieren. Mhm. Klassischer Journalismus wäre hier oder ist hier natürlich auch ein wichtiges Element der zivilen Sicherheit, kann man fast schon sagen, weil dort natürlich eine gewisse Aufbereitung und eine gewisse Abprüfung Informationen drin ist. Aber im Kern ist es die Möglichkeit, Informationen zu markieren, zu sagen, das
ungeprüfte Quelle oder sowas in der Art. Ungeprüfte
Quelle, ja. Genau. Oder eben dann auch über viele verschiedene Kanäle eben andere, also aufklärende Informationen in den Raum zu stellen. Das Problem ist immer, dass natürlich alle behaupten, sie sagen die Wahrheit. Insofern muss man da auch geschickt vorgehen. Das ist aber auch durchaus auch Gegenstand der Forschung, wie man hier die Menschen erreichen kann, um eben auch dann wirksam solche Gegennarrative platzieren zu können, ja.
Gut, ich glaube, die seriöse journalistische Berichterstattung ist uns ein bisschen aus den Händen geglitten, aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Absolut. Das müssen wir hier heute nicht besprechen. Ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen aus der Helikopterperspektive dieses Thema betrachtet und jetzt wäre es natürlich interessant von dir zu hören, was du beziehungsweise das TZ als Projektträger zum Thema zivile Sicherheit eigentlich alles so macht.
Genau, du hast es ja schon gesagt, wir sind ein Projektträger. Projektträger ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Wir agieren als Dienstleister für, in dem Falle, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das dort Projektförderung betreibt. Projektförderung heißt, es gibt ein Förderbudget, das bereitsteht, um Projekte, die einen konkreten Innovationshub adressieren, eben finanziell zu unterstützen. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir seit mittlerweile 2007 eben die Umsetzung eines entsprechenden Förderprogramms als Projektträger durchführen dürfen. Und in dieser Rolle unterstützen wir das Ministerium bei der Identifizierung geeigneter Projekte. Wir unterstützen und beraten bei der Weiterentwicklung, bei der thematischen Weiterentwicklung der Förderthemen. Wenn man überlegt, was 2007 war und was heute ist, also heute haben wir natürlich gerade auch diesen ganzen Komplex der hybriden Bedrohungen, der sich auch sehr dynamisch weiterentwickelt. Das sind alles so Themen, die natürlich auch kontinuierlich aufgegriffen werden müssen und auch werden. Und ja, da sind wir als Dienstleister unterwegs, als Dienstleister für das Bundesministerium dürfen dann dort die Förderung realisieren.
Okay, wie darf man sich das vorstellen? Gibt es dann Unternehmen, die sich für diese Förderung bewerben, die in bestimmten Bereichen der zivilen Sicherheit forschen und ihr prüft das dann und sagt entweder ja oder nein?
Genau. Also es sind nicht nur Unternehmen, ganz wichtig sind ja die Anwender, weil die definieren letztendlich, was benötigt wird. Also ein THW, ein Rotes Kreuz beispielsweise, Feuerwehren, die bei uns typischerweise in Verbundprojekten antreten. Also gerade dieser kooperative Aspekt, dass unterschiedliche Akteure in einem Vorhaben gemeinsam forschen, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Merkmal der Forschungsförderung in dem Bereich. Die Anwender, die sagen, was brauchen wir? Und die Anwender, die auch sagen können, naja, die Lösung funktioniert in der Praxis und die Lösung funktioniert in der Praxis eben nicht. Mhm. Also, und wenn man dort in den Projekten dann eben die Forschungseinrichtungen zusammenbringt mit Unternehmen, die eine Lösung für den Markt realisieren können und den Anwendern, die dann eben auch ganz klar sagen, das brauche ich und das funktioniert und das funktioniert nicht, dann hat man so ein schönes Konsortium beisammen, was dann gefördert werden kann. Und ja, wir sind dann diejenigen, die letzten Endes den Begutachtungsprozess betreiben, organisieren und dann am Ende des Tages auch dem Ministerium eine Empfehlung geben, dieses oder jenes könnte man, sollte man fördern. Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich immer beim Ministerium. Und dann begleiten wir die Projekte über typischerweise 3 Jahre, schauen, dass das natürlich auch alles so in den Bahnen läuft, wie es denn sein soll. Und natürlich sind Forschungsprojekte nie so über 3 Jahre exakt planbar, dass man jeden Schritt schon im Voraus weiß. Also man muss auch unterwegs immer mal wieder schauen, gibt es Anpassungsbedarf, müssen wir dort etwas tun? Und dann stehen wir eben bereit, um dann auch bei der Umsetzung von entsprechenden Anpassungen zu tun.
Da, ich habe noch eine Frage.
Darf ich auch.
Okay, dann mach du zuerst.
Ich wollte gerne nach konkreten Projekten fragen, also vielleicht auch abgeschlossene, dass man da mal so ein bisschen so ein bisschen Praxisbezug reinbekommt. Genau, also was da so gefördert wird, was sehr vielversprechend vielleicht auch ist. Ja.
Ja, das ist mal, wenn man über konkrete Projekte spricht.
Ja, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber
ist alles geheim.
Es gibt immer, genau, man ist ja durchaus begeistert von vielen Projekten.
Ja, klar.
Ich kann ein Projekt hervorheben, ohne es jetzt besonders auszeichnen zu wollen, weil es auch viele andere gute Projekte gibt, aber weil wir es eingangs hatten, das Thema Seno, das hat mich eben sehr, 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 sehr interessiert. Da gibt es beispielsweise ein Projekt, das auch in eine gewisse Historie, also wir haben da verschiedene Fördermodule und das ist im Moment ist das Projekt eben Teil eines sogenannten Praxisleuchtturmes, eine Drohne, die eben vollständig integriert in den zivilen Luftraum in der Lage ist, in Seenotfällen im Meer über Bord gegangene zu finden. Mhm. Also das heißt, wir haben dort ein autonom agierendes System, was sich in den zivilen Luftraum einkoppeln kann, was dort auch fliegen kann, was dort mit entsprechender Kameratechnik und entsprechender Informationsverarbeitungstechnik ausgestattet ist, um dann eben wirklich auch unter diesen widrigen Bedingungen Menschen zu finden, die über Bord gegangen sind und sonst möglicherweise, wenn dort Menschen mit geübtem Auge im Hubschrauber sitzen, vielleicht trotzdem eine geringere Chance hätten, entdeckt zu werden, weil einfach dieser Einsatz, auch diese Systematik mit dem Hubschrauber sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, also irgendwann, es ist eine extrem schwere Situation, Menschen unter diesen Bedingungen dann im Meer zu entdecken. Und da kann Technik eben helfen. Genau. Also das ist ein Projekt, was es ganz schön aufzeigt, was zum Beispiel dort, wie auch Technik dort zum Einsatz kommt.
Genau. Ja.
Ich muss noch mal so ein bisschen auf dein Tätigkeitsfeld rumreiten. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in deinem Bereich, den du da beim Technologiezentrum betreust und verantwortest, da sitzen ja keine Feuerwehrleute, keine Polizisten, keine Kriminalisten, keine THW-Mitarbeiter, sondern da sitzen ja wahrscheinlich hochqualifizierte Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen. Was braucht man denn für Skills, um das Thema Sicherheit und Sicherheitstechnik bearbeiten zu können?
Die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Fähigkeit, die man mitbringen muss, ist erstmal zuhören können. Denn natürlich sind wir nicht diejenigen, die am Ende diese Arbeiten ja auch hochqualifiziert durchführen, sondern da gibt es im Außenfeld entsprechende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Lösungsvorschläge machen können. Wir müssen im Idealfall in viele verschiedene Richtungen erstmal horchen und mit den Anwendern sprechen, mit den Unternehmen sprechen, die es umsetzen und dann eben auch mit der Wissenschaft sprechen, um zu schauen, welche Lösungen gibt es denn dort. Und dann muss man das Ganze zusammenbringen. Also es ist im Prinzip so ein bisschen, wir agieren dort auch ein Stück weit als, wenn man so möchte, als Dirigent, als Impulsgeber, Dolmetscher ist es nicht, das ist nicht das Richtige, aber auch vielleicht als Moderator für die verschiedenen Prozesse oder auch die Bedarfe, die zu Lösungen kommen müssen. Und natürlich hilft es dort und ist auch unabdingbar, dass man auch die Themen versteht, dass man auch mit den Menschen dann auch auf Augenhöhe sprechen kann, damit wir verstehen, was die uns vorschlagen, damit wir es auch einordnen können. Aber gerade in der zivilen Sicherheitsforschung ist es so, dass dort eben sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen aktiv sind, weshalb das Team eben auch sehr, sehr viele Disziplinen umfasst. Das fängt beim klassischen Naturwissenschaftler, Physiker, Ingenieur an und geht dann aber auch bis weit in die Gesellschaftswissenschaften, Politologie, also all das, was dort, Soziologie, was dort auch eine Rolle spielt, weil es eben auch immer auch Menschen adressiert, ist dort vertreten bei uns im Team. Ein Mitarbeiter hat mir mal gesagt, wir können inzwischen auf 120 Jahre PT-Erfahrung im Bereich der zivilen Sicherheit zurückgreifen. Das ist ja schon ein Wort.
Ja, dann schauen wir jetzt mal in die Glaskugel. Und diese Reihe hier, die läuft ja unter dem Hashtag in 10 Jahren. Da kann man auf jeden Fall auch gerne mal so bei LinkedIn oder so schauen. Da wird man dann die ganzen Beiträge finden. Ja, wie sicher oder unsicher wird unsere Welt in 10 Jahren sein? Und wie kann Technologie uns da schützen? Was wird sich noch entwickeln? Wie wird das aussehen? Prognose.
Ja, ich bin natürlich sehr optimistisch, dass wir auch in 10 Jahren noch sehr sicher hier leben werden. Mhm. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass wir Sicherheit auch wieder als das wahrnehmen, was es ist, nämlich eine wesentliche Basis unseres Wohlstands und auch der Wertschöpfung in Deutschland. Denn ohne sichere Strukturen oder andersrum. Es gibt diese, also gerade auch im Kontext von der aktuellen Corona-Pandemie gab es immer wieder diesen Ausspruch von "There is no glory in prevention". Da ist da aber sehr viel Glory in Prevention, denn diese Vorsorge im Idealfall bewahrt uns vor sehr großen Kosten, vor sehr großen Unsicherheiten. Deswegen, also wenn wir das wieder uns stärker ins Bewusstsein führen, dann glaube ich, dass wir auch in 10 Jahren noch in einer sicheren Welt leben. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir müssen auch realisieren, dass nicht Technik alleine uns sicher macht. Es ist immer ein Zusammenspiel aus der Technik und den Menschen. Wir können technische Lösungen realisieren, beispielsweise auf der Basis künstlicher Intelligenz, die uns hilft, Informationen immer besser auch einzusortieren, immer besser zusammenzuführen, bestimmte Dinge frühzeitiger zu erkennen, auch verschiedenste Informationsquellen zu nutzen. Also wenn man jetzt sagt, was ist vielleicht in 10 Jahren los bei den Lagebildern, über die wir eingangs gesprochen haben, dann haben wir vielleicht Lösungen, die unglaublich viele Kanäle zusammenführen können. In Social Media ist so viel an Informationen, weil Menschen dort ein Foto posten oder eine Bemerkung machen, die jetzt beispielsweise bei einer Hochwasserkatastrophe auch Informationen darüber liefert, wie hoch steht das Wasser gerade am Punkt XY. Wenn wir technische Lösungen haben, die all diese vielen auch überwiegend unstrukturierten Informationen zusammenführen kann in ein großes gemeinsames Bild und dann eben entsprechende Entscheidungsunterstützung schaffen kann, bereitstellen kann. Da würde ich mit rechnen, dass wir das in 10 Jahren sicherlich, dass wir da sicherlich ein großes Stück weiter sind. Aber wie gesagt, das sind eben nicht nur die technischen Lösungen. Wir dürfen die Menschen nicht vergessen. Wir müssen die Menschen auch immer wieder daran erinnern, dass wir alle uns auch in gewisser Weise vorbereiten müssen. Es gibt so einen aktuellen Diskurs, den ich jetzt gar nicht vertiefen möchte, aber die Frage, ist der Staat in der alleinigen Verantwortung, die Menschen vor Katastrophen zu schützen oder müssen auch die Menschen sich vorbereiten? Das ist durchaus auch kontrovers diskutiert. Man muss sicherlich auch kann auch sicherlich über die unterschiedlichen Gewichtungen reden. Aber ich glaube, am Ende des Tages führt kein Weg daran vorbei, dass jeder Einzelne schaut, so wie er es schon im Flugzeug macht, wo ist der nächste Ausgang, ist der vielleicht direkt hinter mir, dass man sich vorbereitet auf entsprechende Sicherheitsszenarien, Sicherheitsherausforderungen. Es gibt in Regionen auf dieser Welt, wo die Menschen sehr viel häufiger daran erinnert werden, dass das Leben nicht nur sicher ist, also die Hurricane- oder Tornado-Regionen, die Erdbebenregionen, die Tsunami-Regionen, da gibt es einen Spruch, den ich da sehr, 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 ja, sehr, sehr eingängig finde und der uns, glaube ich, auch eine ganz gute Leitlinie sein sollte, nämlich don't be scared, be prepared. Also Angst haben ist nicht immer hilfreich, sondern lieber sich genau überlegen, wie bereite ich mich vor und was kann ich dann tun, um eben in einer entsprechenden Situation klarzukommen.
Okay, ja.
Ja, ist dann noch ein schöner Slogan.
Schöner Slogan, ne? Zum Schluss.
Zum Abschluss.
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, zivile Sicherheit, hat man immer das Gefühl, das passiert alles so im Verborgenen. Ist es gar nicht, es ist gar nicht so und jeder trägt auch mit ein bisschen Selbstverantwortung für sich und für andere. Jörg, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Das hat echt Spaß gemacht. Ja. War interessant, darüber mal mit jemandem zu sprechen, der davon Ahnung hat. Falls ihr noch mehr wissen wollt über das, was wir heute im Podcast gesprochen haben oder das, was das Technologiezentrum zu diesem Thema macht, dann schaut bitte in unsere Shownotes. Da stehen noch ein paar interessante Links und Informationen drin.
Genau, und bei Themenanregungen, Feedback gerne schreiben an podcast@vdi.de.
Genau, und dann sagen wir für heute tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com/ing-karriere. Technik aufs Ohr.